Ja, zunächst mal auch von meiner Seite hallo und danke für die einführenden Worte und vor allem dafür, den heutigen Abend zu organisieren. Danke an alle, die daran beteiligt sind. Wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen darauf verständigt, dass wir uns zunächst mit einem Dreiklang beschäftigen, mit dem sich das Übel der Arbeit, wie es in der Einladung ja heißt, ganz gut umreißen lässt, nämlich mit dem Staat, den Lohnabhängigen und seinen Gewerkschaften. Und dazu würde ich gern zunächst einen kleinen Blick zurückwerfen. Als das Coronavirus im Frühjahr vergangenen Jahres Deutschland erreichte, reagierte die Bundesregierung und reagierten auch die Landesregierungen nach anfänglicher Verharmlosung. Ich erinnere nur an die vielfache Relativierung menschlichen Lebens in den Medien und in öffentlichen Diskursen, der sich so in diesem ständigen Gerede davon ausdrückte, dass ja nur Alte und Vorerkrankte betroffen wären. In einer Aussage hieß es zum Beispiel die Pandemie der Alten und Fetten. Nach diesen anfänglichen Relativierungen reagierte man mit Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Ostermessen und andere sakrale Veranstaltungen wie Bundesligaspiele wurden abgesagt, genauso wie Thomas' Anti-Heimat-Abend und auch meine Lesereise eine jähe Unterbrechung erfuhren. Zwar kochte diese offene Menschenfeindlichkeit bei genauerem Hinsehen weiter unter der Decke, nicht nur bei den ersten Querfront-Hygienedemos, auch bei sogenannten Wirtschaftsethikern, die fleißig Opferzahlen niedrig rechneten, oder bei Ministern wie dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der nur wenige Tage nach den ersten Geschäftsschließungen schon nach einem Öffnungsplan krakeelte und diesen forderte. Allerdings wurden diese Maßnahmen im Frühjahr 2020 zur Kontaktreduzierung unter großer öffentlicher, medialer und auch parlamentarischer Einigkeit verabschiedet. Es gab eine Allparteienkoalition, auch, das beschreibe ich in einem Artikel des Rechten Randes, unter anfänglicher Beteiligung auch der AfD, die erst im Laufe des Sommers dann ihre Liebe zu Querdenken und Co. entdeckte. Man verschrieb sich der Pandemiebekämpfung unter der Devise Flatten the Curve. Parteiübergreifende Einigkeit in den entsprechenden parlamentarischen Beratungen herrschte und herrscht auch in einer anderen Frage. Wie aus der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 soll Deutschland gestärkt aus der ökonomischen Krise hervorgehen? Das heißt nichts anderes als, die Gunst der Stunde soll genutzt werden, um anderen Staaten in der internationalen Weltmarktkonkurrenz Marktanteile abzuluxen. Da blieb übrigens die AfD, anders bei den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, der Linie der Allparteienkoalition treu. Wenn es nämlich um das Fortkommen des Standorts Deutschlands auf Kosten der Konkurrenz geht, dann passt zwischen den im Bundestag vertretenen Parteien von Opposition bis Koalition, von Rot bis Schwarz, kein Blatt Papier und auch kein Mund-Nase-Schutz. Für Rolf Mützernich zum Beispiel, den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, wird, Zitat, unser Gemeinwesen zwar auf die härteste Probe seit Ende des Zweiten Weltkriegs gestellt, ergibt sich aber im Vergleich zu damals siegessicher und ist überzeugt, Zitat, dass wir letztlich gestärkt daraus hervorgehen werden. CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier teilt diese Einschätzung, wenn er sagt, wenn wir jetzt richtig und besonnen handeln, werden wir auch wirtschaftlich stärker aus dieser Krise hervorgehen, als wir in diese Krise hineingegangen sind. Wirtschaftlich und besonnen handeln heißt erstens Milliardenhilfen für deutsche Unternehmen. Es wurde parteiübergreifend ein Rettungspaket geschnürt, das ja auch das der Finanzkrise vor 10 Jahren bei Weitem in den Schatten stellt und das nebenbei auch noch die künftige technologische Neuaufstellung deutscher Schlüsselbranchen, zum Beispiel der Automobilindustrie, sicherstellt. Die europäischen Nachbarn würden gerne auch so wirtschaftlich und besonnen handeln und ein paar ihrer Unternehmen retten. Allerdings hatte ihnen ja die deutsche Austeritätspolitik der vergangenen Jahre bereits den letzten Euro aus der Tasche gezogen. Und zweiter Schritt dieses wirtschaftlich und besonnenen Handelns ist Senkung der Lohnstückkosten und Abwälzung der Krisenkosten auf die abhängig Beschäftigten. Sei es durch die massenhafte Freistellung von LeiharbeiterInnen, WerkvertragsnehmerInnen, befristete Beschäftigte oder anderen prekär Beschäftigten, sei es auch durch das viel gepriesene Kurzarbeitergeld, das dank Neuregelungen der Bundesregierung zum massenhaften Instrument der Unternehmen zur Lohneinsparung wurde. Die Weiterbeschäftigung beim Kurzarbeitergeld wird ja aus Mitteln der Bundesagentur für Arbeit, also praktisch von den Lohnabhängigen selbst, finanziert, aus den vorher von ihnen eingezahlten Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung. Durch diese Neuregelung werden Unternehmen für die Zeit der Kurzarbeit auch sämtliche Sozialabgaben erstattet. Sie werden also von sämtlichen Lohnkosten befreit, während die Lohnabhängigen stattdessen mit 60 bzw. 67% ihres vorherigen Lohnes auskommen müssen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Glöckner nutzte die Gelegenheit. Sie forderte Kurzarbeiter auf, sich als Erntehelfer in der Landwirtschaft etwas hinzuzuverdienen. Eigens zu diesem Zweck änderte die Bundesregierung die Regelungen zum Nebenverdienst während der Kurzarbeit. Das Befüllen von Supermarktregalen oder das Arbeiten bei der Hopfenernte wird nicht mehr ans Kurzarbeitergeld angerechnet. Als eine kleine Illustration mal eine Online-Arbeitsanzeige aus dem letzten Frühjahr, die ist aus dem März. Suche Leute zur Spargelernte bei Schrobenhausen. Falls jemand in finanzieller Not ist, in Klammern Kurzarbeit etc., meldet euch. Bezahlt wird nach Mindestlohn, Kost und Logis kosten 9 Euro am Tag, aber alles frisch. Echtes Arbeiterlager-Feeling, Ausrufezeichen. Und nein, es ist kein Fake. Zum Abwälzen der Krisenkosten gehörte auch der obligatorische Abbau von Arbeitsrechten. Das gehört zur Krise dazu. Gerade für Beschäftigte in sogenannten systemrelevanten Branchen wurden zum Beispiel zahlreiche Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes außer Kraft gesetzt. Das umfasst Millionen Lohnabhängige von weiten Bereichen des öffentlichen Dienstes bis hin über die Transport- und Logistikbranche bis zur gesamten Lebensmittelproduktion. Und viele der Betroffenen sind die unter prekärsten Bedingungen ausgebeuteten Arbeitsmigrantinnen, um die es in unserem schon erwähnten Buch geht, zum Beispiel in der Fleischwirtschaft, in der Landwirtschaft, in der Transportbranche. Für sie wurden die gesetzlichen Pausen bei einer Arbeitszeit von 6 bis 9 Stunden halbiert und bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden auf 30 Minuten reduziert. Das Verbot der Sonntagsarbeit wurde weiter gelockert, die Ladenöffnungszeiten ausgeweitet und insbesondere wurde die Beschränkung der täglichen Höchstarbeitszeit auf grundsätzlich 8 bzw. in Ausnahmen 10 Stunden ausgesetzt. Ende März, wenige Wochen vor den Masseninfektionen mit dem Coronavirus in der größten Schlachtfabrik Europas in Reda-Wiedenbrück, konnte Fleischbaron Clemens Tönnies deshalb euphorisch lächelnd im Handelsblatt kundtun, dass die Fleischproduktion auf Hochtouren läuft. 25.000 Schweine würden pro Tag in Reda-Wiedenbrück geschlachtet. Seine Mitarbeiter würden jetzt Samstag und Sonntag 16-Stunden-Schichten schieben. Das Ganze auch ganz legal, da die Fleischproduktion in ihrer Gänze als systemrelevant erklärt wurde. Während im Bundestag und in den Medien fleißig darüber diskutiert wurde, wie Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgehen kann, hatten die Lohnabhängigen, aber auch die wachsende Zahl prekärer Solo-Selbstständiger, die gerne vergessen werden, nicht nur die ökonomischen Folgen der Krise zu tragen, sondern auch die gesundheitlichen Risiken der Pandemie. Der entscheidende Teil des öffentlichen Lebens lief und läuft bis heute nämlich munter weiter. Die Mehrwertproduktion kann sich keine Pause leisten, die Arbeit darf nicht ruhen. Den Fortgang der Kapitalakkumulation kann und darf auch ein potenziell tödliches Virus nicht aufhalten. Als im Frühjahr vergangenen Jahres über die Ursachen diskutiert wurde, dass allen Maßnahmen zum Trotz das Infektionsgeschehen wächst, mal waren es feiernde Jugendliche, mal ausufernde Hochzeitsfeste, natürlich fremder Kulturkreise, ist klar, kam ein entscheidender Infektionsherd beinahe nie zur Sprache, der Arbeitsplatz. Mit Flatten the Curve hatte sich der deutsche Staat für eine Strategie der langsamen, schrittweisen Durchseuchung entschieden. Nicht der Kampf gegen das Virus stand im Fokus, sondern dessen Verlangsamung. Die Zahl der Hospitalisierungen sollte auf ein Niveau gehalten werden, das für das marode und über die Jahre kaputtgesparte Gesundheitssystem gerade noch erträglich ist. Dass sich dabei Menschen infizieren, dass dabei Menschen schwer erkranken und ihr Leben lang unter den Folgen zu leiden haben, dass dabei Menschen sterben, war in dieses Kalkül einbezogen. Eine Kalkulation, die bisher fast 100.000 Menschen hierzulande das Leben gekostet hat, Nur Zyniker können eigentlich angesichts dessen zum Schluss kommen, dass die humanitäre Katastrophe ausblieb. Thomas beschreibt dieses staatliche Kalkül in seinem Buch treffend mit dem Satz: Staaten bewirtschaften ihr Menschenmaterial. Und mit dem Hinweis, dass die Zahl der akzeptierten Toten, die vielleicht noch in der Vorschau wie eine unaushaltbare Loyalität und Staatsvertrauen erschütternde Größenordnung erscheint, im Prozess als akzeptables Opfer für unsere Art zu leben verarbeitet werden kann. Eine weise Voraussicht spielen doch die Opfer der Pandemie im derzeitigen Bundestagswahlkampf keine Rolle. Und eine der vielen Stärken deines Buches, und das sage ich jetzt nicht, um mich einzuschleimen, ist die Beschreibung dieser kapitalistischen Rationalität, der instrumentellen Vernunft, die die Grundlagen staatlichen Handelns bildet und das aber ohne das eigene Denken genau diesen unterzuordnen. Kernaufgabe des Staates, Zweck der Bewirtschaftung seines Menschenmaterials, ist die Gewährleistung der Kapitalakkumulation, der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, auch im Angesicht eines potenziell tödlichen Virus. Auch dann werden weiterhin in vollen Hallen, Arsch an Arsch, am Fließband Autos geschraubt und Panzer zusammengebaut. Auch dann wird in Großraumbüros und Paketzentren auf Spargel- und Hopfenfeldern und in Fleischfabriken weitergeschuftet. Neben Altenheimen, Flüchtlingsunterkünften und all den anderen Orten, unter denen Menschen unter prekären Bedingungen eng auf eng arbeiten und leben, wurden gerade letztere auch zu Corona-Hotspots. Aus den Lautsprechern von Feuerwehrfahrzeugen, die wie in einem schlechten Science-Fiction-Film zu Beginn der Pandemie durch Münchens Wohnviertel fuhren, hieß es: Derzeit gelten strenge Ausgangsbeschränkungen, bleiben Sie zu Hause. Der Gang zur Arbeit ist weiterhin möglich, Zuwiderhandlungen werden hart bestraft. Das sah sehr gruselig aus. Auch in Betrieben, in denen Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt sind, ging und geht die Fertigung unbeirrt weiter. Beim Rüstungskonzern Rheinmetall zum Beispiel. Nicht, dass neben Corona auch noch der Weltfrieden ausbricht, das wäre dann echt zu viel für die gebeutelte deutsche Exportwirtschaft. Oder in zahlreichen Paketzentren der Deutschen Post, zum Beispiel im nahe Stuttgart gelegenen Esslingen mit fast 100 Infizierten oder im südhessischen Obertshausen. In diesen Paket- und Frachtzentren der Deutschen Post arbeiten wie überall in der Branche zu 70-80% migrantische Arbeitskräfte, meist aus Bulgarien und Rumänien. Angesteckt hatten sich die Beschäftigten aber nach Interpretation der Deutschen Post natürlich nicht während der Arbeit, sondern im privaten Umfeld. Also in den beengten und prekären Massenunterkünften direkt neben ihrem Arbeitsplatz, in denen sie eben im Rahmen ihrer Beschäftigung leben müssen. Auch hier konnte aber Entwarnung gegeben werden. Auf die bange Frage lokaler Medien, welche Auswirkungen die Infektionen hätten, gab das Unternehmen bekannt. Die Arbeit in den betroffenen Bereichen könne aufrechterhalten werden. Bei der Zustellung der Pakete sei keine Verzögerung zu erwarten. Alles gut also. Und nur ganz kurz angemerkt, diese Masseninfektionen, von denen man gelesen hat, in deutschen Schlachthöfen oder auf Spargelhöfen, die fließen in die Statistik meist auch als Ansteckungen im privaten Umfeld ein. Immerhin ist es das Privatvergnügen der ausgebeuteten ArbeitsmigrantInnen, eng auf eng unter mangelnden hygienischen Bedingungen in Containern, ehemaligen Kasernen und Scheunen zu nächtigen. Wo die Produktion dann doch zum Stillstand kam, zum Beispiel zeitweise in der Automobilindustrie, geschah das nicht aufgrund behördlicher Anordnungen zum Infektionsschutz, sondern schlicht aufgrund fehlender Teile, aufgrund von Störungen in der Lieferkette. Es geschah auch nicht aufgrund massenhafter Verweigerung der Arbeit unter Pandemiebedingungen. Streiks gegen die Fortführung der Produktion von Panzer, Autos oder Flachbildschirmen blieben aus. Nicht mal die individuelle Verweigerung durch Krankschreibung wurde genutzt. Das hat natürlich auch mit der Unsicherheit, der Angst vor Entlassungen und Repressalien in einer immer prekärer werdenden Arbeitswelt zu tun, mit denen sich ja auch meine Bücher beschäftigen, aber nicht nur damit, denn sonst würde man es sich ein bisschen zu einfach machen. Es gab von wenigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen keine Versuche der Arbeitssubjekte, die Produktion stillstehen zu lassen. Nicht zuletzt, weil auch die Gewerkschaften sich der Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft verpflichtet sahen. Ich will da jetzt an dem Punkt auch gar nicht falsch verstanden werden, denn vielerorts gelang es und gelingt es nur, durch Betriebsräte und Gewerkschaften überhaupt Arbeitsschutzmaßnahmen durchzusetzen. In vielen Betrieben, ich habe das selber mitbekommen, waren es Betriebs- und Personalräte, die kostenlos Masken und Desinfektionsmittel verteilten, die später die Ausgabe von FFP2-Masken durchsetzten. In Zusammenarbeit mit Gewerkschaften wurden von Betriebsvereinbarungen zum Arbeitsschutz, zu geteilten Diensten, zu Homeoffice, zu Abstandsregelungen und so weiter durchgesetzt. Aber auch die Gewerkschaften folgten der Prämisse, dass die Kapitalakkumulation weitergehen muss. Betriebsschließungen, vor allem im produzierenden Gewerbe, vor allem in der Exportindustrie, galt es zu verhindern. Und sie folgten auch der Prämisse, dass der Standort Deutschland keinen Schaden zu nehmen habe. Und dass es gilt, so schnell wie möglich wieder zur sogenannten Normalität, über die wir später ja sicher noch sprechen werden und welche Drohung die da drin steckt, zurückzukehren. Vielleicht drei kleine Beispiele, die man beliebig fortsetzen könnte aus dem gewerkschaftlichen Alltag der vergangenen Monate zur Illustration. Wie erwähnt, die Betriebsräte einiger großer Autobauer und Automobilzulieferern, denen ist es im April letzten Jahres gelungen, die Ausgabe von FFP2-Schutzmasken für die Beschäftigten durchzusetzen. An solchen Masken mangelte es aber zu der Zeit massiv in der Pflege. Es gab eine Pressemitteilung von Verdi, da hieß es eben, es fehlt an allen Ecken und Enden an der nötigen Schutzausrüstung, es besteht deshalb die größte Gefahr, dass Pflege- und Betreuungskräfte sich selbst mit dem Coronavirus infizieren und ihn weitertragen. Die logische Schlussfolgerung, die Forderung, die Produktion von Autos erstmal einzustellen, kam weder in dieser noch in späteren Pressemitteilungen vor. Deutlich auch die Reaktionen, die ersten Wissenschaftler zum Infektionsschutz Einschränkungen in der nicht lebensnotwendigen Produktion ins Spiel brachten. IG Metall-Vorsitzender Jörg Hoffmann dazu: So ein Shutdown hat ja erst einmal vor allem eine Konsequenz. Die Menschen sind daheim statt im Betrieb. Ob das die Pandemielage wirklich verbessert? Wir können feststellen, dass dort, wo in den Betrieben die in Zusammenarbeit mit der Politik entwickelten Hygienemaßnahmen strikt umgesetzt werden, die Infektionszahlen geringer sind als im privaten Umfeld. Daher spricht die Faktenlage nicht dafür, die Industrie stillzulegen, um die Zahl der Corona-Ansteckungen zu senken, sondern in aller Konsequenz auch mit Kontrollen die Einhaltung der Hygienemaßnahmen durchzusetzen, wo es noch Lücken gibt. Im März diesen Jahres schließlich reihten sich die Gewerkschaften im Bündnis mit dem Bund Deutscher Arbeitgeberverbände in die Reihen derjenigen ein, die auf Öffnung drängten. Aus Sicht von BDA und DGB ist es dringend erforderlich, dass Bund und Länder kurzfristig eine transparente und regelbasierte Öffnungsstrategie vorlegen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Um auch da nicht falsch verstanden zu werden: Die Führung der Gewerkschaften handelten während der Pandemie nicht im Widerspruch zu ihrer Basis. Das ist, wie in so vielen Fällen, in denen das behauptet wird, ein Mythos. Ein Mythos, der gerne vor sich hergetragen wird, um der Realität des Zustands der Arbeiterklasse als Klasse für sich zu entfliehen. Dass die Gewerkschaften nicht zum Widerstand gegen das Arbeitsregime während der Pandemie aufriefen, ist kein Versagen der Gewerkschaftsführung, sondern im Gegenteil die leider zutreffende Beurteilung der Haltung ihrer eigenen Mitgliedschaft. Der beliebte Topoi des Arbeiterverrats, der die Gewerkschaftsführung von links gerne mal entgegenschlägt, geht leider fehl. Wenn die Gewerkschaften auf eine enge Kooperation mit dem Kapital setzen und wie im März schnelle Öffnung und keine Stilllegung der Fertigung fordern, geschieht das in Übereinstimmung mit der überwältigenden Mehrheit der Lohnabhängigen, die sie vertritt. Die Gewerkschaften tun hier, wie so oft auch bei anderen Themen, was ihre Mitgliedschaft von ihnen erwartet, auch wenn es um das Fortkommen des Standorts Deutschland in der internationalen Weltmarktkonkurrenz geht. Mir gefällt das nicht, aber ich muss es zur Kenntnis nehmen. Und ich muss zur Kenntnis nehmen, ohne mich darin einzurichten, dass ich zu einer, wie schon erwähnt, marginalen Minderheit innerhalb meiner Gewerkschaft gehöre. Das ist so, das will ich gerne ändern, aber derzeit ist es so. Die Fantasie, und mehr ist es nicht, einer vermeintlich fortschrittlichen gewerkschaftlichen Basis, die nur von ihrer staatstragenden und systemstabilisierenden Führung am revolutionären Handeln gehindert wird, dient vor allem dazu, das auserkorene revolutionäre Subjekt zu romantisieren und die durch Kapitalherrschaft geformten Arbeitssubjekte zu idealisieren. Man weigert sich anzuerkennen, dass sich in der Positionierung und Haltung der Gewerkschaften schlicht das aktuelle Klassenbewusstsein widerspiegelt, und zwar nicht nur im Falle der Corona-Pandemie. Sozialpartnerschaft, Staatskooperatismus, Standortnationalismus, all das, was man sonst noch so an den Gewerkschaften zu kritisieren hat, ist Ausdruck des aktuellen Bewusstseinsstands der Arbeiterklasse. Umso mehr muss man, finde ich, die innergewerkschaftlichen und nicht-gewerkschaftlichen Initiativen, Gruppen hervorheben, die sich dem widersetzten, wie zum Beispiel während der Pandemie das mit dem Aufrufen zur Subvention, zum Blaumachen, zum Krankschreiben, diese Haltung durchbrachen. Und das finde ich, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, kommt mir im Buch ein kleines bisschen zu kurz. Ansonsten finde ich nämlich, Thomas, deine Betrachtungen zur Pandemie deshalb so zutreffend, weil du dich sämtlicher Heroisierung der Arbeiterklasse in deinem Buch verweigerst, jeglicher Verklärung des revolutionären Subjekts, jeglicher Schönfärberei des realen Bewusstseinsstands der Arbeitenden und auch jeglicher romantischer und romantisierender Beschreibungen der Klassensolidarität. Du beschreibst stattdessen die kulthafte Verhärtung und Brutalisierung unter den herrschenden Verhältnissen und die tödliche Opferbereitschaft der durch Herrschaft geformten Subjekte. All das aber ohne die ja inzwischen auch häufig gängige Verachtung gegenüber den Arbeitenden, deren Abwertung. Im Gegenteil, deine Analyse nimmt sie als Handelnde ernst und formuliert auf Basis dessen Kritik am Bestehenden. Man merkt da, finde ich zumindest, in jeder Zeile die Parteilichkeit für die Geschundenen und eben auch die Solidarität mit den Ausgebeuteten, zum Beispiel mit den schon erwähnten WanderarbeiterInnen, über die wir ja in unserem Buch auch schreiben. Und dazu meine letzten Sätze, denn die Situation der WanderarbeiterInnen ist ein Brennglas für die Pandemie in Deutschland. Während überall die Grenzen schlossen, wurden ErntehelferInnen mit einer speziellen Spargelluftbrücke nach Deutschland geflogen, wo sie unter katastrophalen Arbeits- und Lebensbedingungen auf den Höfen festgehalten wurden, die sie aus Quarantänegründen nicht verlassen durften. 12 bis 14 Stunden Arbeit auf den Feldern im Akkord ohne Abstandsregeln, Masken und in Mehrbettzimmern untergebracht und am Ende um den kargen Lohn geprellt. Am 11. April 2020 starb mit Nikolai Bahan der erste Erntehelfer in Deutschland am Coronavirus. Auch nachdem die Todesursache längst erwiesen war, verbreiteten der Bauernverband und Julia Glöckner die Behauptung, Bahan wäre übergewichtig gewesen und sei an einem Herzinfarkt gestorben. Niemand, und das ist bezeichnend, niemand erinnert hierzulande an Nikolai Bahan.